Einen schönen guten Abend, hallo und herzlich willkommen zu Beide Seiten live hier auf Puls24. Heute mit folgenden Themen. Unter anderem reden wir über die Videoüberwachung bzw. den geplanten Ausbau der Videoüberwachung in Österreich. Außerdem reden wir über die Rolle Europas, über die Macht oder vielmehr Ohnmacht, die Europa zum Beispiel auch im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg hat. Und außerdem werden wir uns unterhalten über die Lebensmittelpreise, die in Österreich nach wie vor sehr hoch sind. Und diese Themen bespreche ich heute mit meinen drei Gästen. Da ist zum einen Rainer Nowak, Geschäftsführer der Tageszeitung Die Presse. Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Außerdem die Journalistin Anneliese Rohrer. Herzlich willkommen. Und Michael Jungwirth, stellvertretender Chefredakteur der Kleinen Zeitung. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wir starten mit der Videoüberwachung. 20 Plätze sind es, die bis jetzt in Österreich öffentlich überwacht werden. Wir können uns das auch gleich gemeinsam ansehen. Wir haben das auch aufbereitet. Da sieht man das eigentlich über ganz Österreich verteilt. Immer meistens in den urbanen Zentren und Städten, also Innsbruck, Salzburg, Wien sowieso, Graz und so weiter und so fort. Sogenannte Kriminalitäts-Hotspots videoüberwacht werden. So, jetzt geht der Innenminister heute her und sagt, es soll noch mehr von diesen videoüberwachten Hotspots geben. Und zwar auch dann, wenn sie möglicherweise noch gar keine Hotspots sind. Was genau der Herr Innenminister da gesagt hat, das hören wir uns jetzt kurz an.
Es war und ist ein Anliegen sowohl der Polizei, die vor Ort tätig ist, aber auch der Städte und Gemeinden, diese Möglichkeiten, die wir jetzt haben, auszuweiten. Und der Erlass, der bis heute gegolten hat, hat hier das Gesamte sehr eng gefasst. Und es macht durchaus Sinn, diesen weiterzufassen. Und mit diesem heutigen Erlass, der heute an die Landespolizeidirektionen ergangen ist, wird es eben die Möglichkeit geben, einfacher Videoüberwachung auch umzusetzen. Nämlich auch in der Prognose, wo könnte sich ein sogenannter Hotspot entwickeln, also einzuschreiten, bevor etwas passiert, auch umzusetzen.
Der Innenminister möchte also genau hinschauen, wenn es um sogenannte Kriminalitäts-Hotspots geht. Und die Zahl der überwachten Plätze, die soll da bald im dreistelligen Bereich sogar liegen, also von 20 auf über 100. Herr Nowak, was spricht dafür, was spricht dagegen?
Also es kommt einmal nicht sehr überraschend. Wir haben das letzte Woche genau an dieser Stelle besprochen, dass Messerverbote offensichtlich oder Waffenverbote nicht ausreichen, sondern dass genau das passieren wird. Aufgrund der gestiegenen Kriminalität ist es quasi leider die logische Folge davon. Wir sollten vielleicht eher darüber diskutieren, woher kommt diese steigende Kriminalität in städtischen Hotspots. Das wird wohl auch eine der Folgen von 2015 sein. Das sind fast immer oder sehr oft Personen aus dem syrischen oder afghanischen Raum. Und das passiert jetzt und deswegen müssen wir als Gesellschaft leider Gottes quasi jetzt dafür, dass alle gemeinsam ausbaden, nämlich mit einer Videoüberwachung, die ich als liberaler Mensch nicht persönlich nicht besonders gut finde.
Warum finden Sie es nicht gut?
Weil ich eigentlich nicht finde, dass der Staat schauen sollte, wer wo wann wie geht, weil derartige Überwachungsmaßnahmen können mit einer guten KI-Lösung natürlich dazu führen, dass man da gar keinen Menschen mehr braucht, der dann irgendwie draufschaut und wen verfolgt und schaut, ob da was passiert, sondern wenn das irgendwie in 2-3 Jahren spätestens kann das dann so sein, dass man natürlich mit diesen Aufnahmen dort da ganz andere Dinge noch mit überwachen kann und überwachen werden. Das ist ganz, das steht fest.
Diese Kritik teilen Sie auch mit Datenschützern übrigens, da schauen wir uns dann gleich im Anschluss noch an.
Die Datenschützer werden auch nicht, also die KI können sie nicht verhindern.
Ja.
Und wo
ja,
die Überwachung ist, oder wie sie Videoüberwachung ist, das wird nicht eingeschränkt werden können. Ja. Das wird passieren.
Frau Rohrer, syrische und afghanische Flüchtlinge sind schuld daran, dass wir jetzt alle mehr überwacht werden. Einverstanden?
Überhaupt nicht einverstanden, vor allem nicht einverstanden mit dieser Vorausannahme. Das werden die Syrer sein, das werden die Afghanen sein.
Das waren.
Überhaupt diese Vorausannahme, es wird ein Verbrechen geben. Wir haben das, glaube ich, schon in anderen Zusammenhang einmal diskutiert. Ich finde das, ich würde gerne haben, eine Evaluierung dieser 100 oder wie viele Plätze? Na, 20 Plätze.
Jetzt sind es 20
das
und es sollen.
Möglich sein. Ja, dass man evaluiert, solange sind die überwacht, das und das war der Effekt. Das hat es gebraucht oder das hat es nicht gebracht. Bevor ich hergehe und das ganze Land mit Kameras zudecke. Und das ist aber, das liegt nicht vor.
Also es ist eine überstürzte Maßnahme, sagen Sie, die nicht genau.
Es ist wie immer beim Herrn Kahner. Er sagt irgendwas und dann hat er natürlich wahrscheinlich ziemlich Erfolg. Dann wöhnen sich die Leute dran und die Skepsis verschwindet irgendwann. Aber das ist gerade in diesem Bereich, finde ich, müssten die Medien hergehen und sagen, also was hat
aber das getan? Ganz amüsant, weil letzte Woche war ja die Kanawoche. Was ist die Kanawoche? Die Bundesregierung hat sich darauf verständigt,
die kommt jetzt
die Kanawoche. Ja. Also wir erleben den Beginn der Kanawoche, dass jeder Minister quasi eine Woche inhaltlich bespielt. Das funktioniert bei der ÖVP nicht immer, weil dann der Herr Appensdorf auch ein Interview gibt und dann kann sozusagen die Frau Danner oder der Herr Kahner womöglich untergehen. Aber das ist sozusagen jetzt die Kanawoche und da kommen ein paar Dinge und quasi seine Feinde oder seine Gegner machen ihm auch einen Riesengefallen, weil man da hört, dass angeblich die UNO sich darüber beschwert und wissen will, wo der eine abgeschobene Syrien jetzt bleibt. Weil völliger Holler natürlich die Geschichte.
Bleiben wir vielleicht aber beim Thema Videoüberwachung, bevor wir da jetzt zu weit auswandern. Was die Videoüberwachung betrifft, halten Sie das also für keine Schnaps oder Faschingsidee, kein Karneval sozusagen?
Nein, es ist kein Karneval, es wird auf jeden Fall kommen und dafür steht dieser Minister und dafür steht natürlich ein Teil der Regierung, nämlich ganz konkret die ÖVP. Also werden die natürlich dieses Sicherheitsthema weiter anziehen. Wie gesagt, das sind die Folgen von einer fehlgeleiteten Integrationspolitik in dem Land, die wir dann alle ausbaden können.
Ich bin auch dafür, dass man die Kirche im Dorf lassen und ich bin eher für eine Europäisierung der Debatte, wenn man sich anschaut in anderen europäischen Ländern. Also wenn man es anschaut in England, ist engst davon was Videoüberwachung genau ist. In England, die Zahlen sind siebenstellig. In vielen anderen Ländern...
Also gut, das ist ein bisschen ein größeres Land, oder? Also,
dann gehen wir gleich nach China.
Ich meine. Warum? Ich rede von England. Ich glaube, im europäischen Vergleich sind wir eher... Also die Engländer haben, glaube ich, 7 Millionen, wir reden von 20 auf 100. Also die sind ja Peanuts. Ne? Das heißt es nicht, dass ich für flächendeckende Videoüberwachung bin. Also aus meiner Sicht kann man da, glaube ich, mit einer gewissen... Also man sollte das schon etwas sich nüchterner anschauen, wo aus meiner Sicht die Absurdität ja noch die ist, die Heuchelei. Wenn nämlich was passiert, was macht denn die Polizei? Dann geht die Polizei zur Tankstelle, fragt, habt ihr Wiederaufzeichnung, geht zur Wiener U-Bahn, habt ihr Wiederaufzeichnung, geht zu den Banken, sammelt alle Videos von diversen privaten und unterschiedlichen Organisationen, Institutionen ein, um das mehr oder weniger auszuwerten auf der Suche nach einem Verbrechen. Also auf der einen Seite soll die Polizei soll es reduziert bleiben auf 20 Plätze oder 40 oder 50 oder jetzt 100 Plätze. Auf der anderen Seite, wenn irgendwas ansteht, dann sammelt man die Videos bei diversen anderen Institutionen ein. Also ich finde das
passt. Was heißt, man soll sie lieber selber machen, oder wie?
Nein, aber die Polizei, also wenn etwas, ich weiß nicht, irgendwo in der Wiener Innenstadt passiert, dann klopfen sie bei den diversen Cafés an, sofern es dort Kameras gibt, bei Banken an.
Bei privaten Kameras sozusagen.
Sammelt dann die Videos ein in der Hoffnung, da vielleicht den Täter zu finden. Das war ja bei den, hat es ja schon mehrfach diese Situation gegeben. Also ich finde diese Debatte etwas...
Aber gerade in einer Zeit, wo wirklich das Misstrauen der Leute gegen die Politik und seit Corona überhaupt gegen mögliche Verletzungen der Grundrechte und so weiter und so fort, wo das Misstrauen so wirklich schon sich festgefressen hat, muss ich doch alles machen, damit ich nicht noch weiter eine Gelegenheit gebe. Ja, Datenschützer. Aber die Leute denken sich...
Ja, die Verbrecher freuen sich, oder? Also die was anstellen wollen, die freuen sich, wenn es keine Kameras gibt. Ne? Das ist ja ganz in der...
Ja, aber da muss es ja andere Möglichkeiten auch geben.
Was aber lustig ist...
Es wird da Verbrechen geben, das halte ich wirklich für gefährlich.
Was für andere Möglichkeiten wären das, Ihrer Meinung
nach? Warum die Wiener U-Bahn, wenn Sie in der Wiener U-Bahn sind, da gibt es hunderte Kameras. Ja, sollen die alle abbrennen?
Nein, natürlich nicht, auch nicht bei den Banken. Aber jetzt herzugehen und den starken Mann zu spielen und noch mehr Kameras vom Staat, weil es könnte ja irgendein Verbrechen sein und wahrscheinlich von den Syrern und den Afghanen.
Ich finde es lustig, dass Sie argumentieren, dass quasi die Welt, also die Kickl-Weltverschwörer damit dann ein Problem haben werden. Dann würde sozusagen die Freiheitliche Partei müsste sich dann gegen mehr Befugnisse für die Polizei aussprechen, weil sie Angst hat, dass sie dann überwacht werden. Wenn man mit Corona und Weltverschwörung argumentiert.
Das ist ein bisschen aus, würde ich sagen.
Aber es ist doch das Gleiche mit der ganzen Messenger-Überwachung. Wir geben den Behörden nicht die Möglichkeit, diese Messenger-Überwachung zu machen und sind dann dankbar, wenn die ausländischen Dienste, die Amerikaner über die NSA, wir sagen das natürlich nicht, uns dann irgendwie informieren, dass irgendwelche Terrorpläne im Anmarsch sind. Nicht? Also SWIFT-Konzert, Stephansdom und dergleichen. Das waren ausländische Dienste, die sich Möglichkeiten bedient haben, der sich die Österreicher nicht bedient haben. Also ich finde die Debatte oft ein bisschen heucherischer, wir müssen ja nicht einer Meinung sein.
Das ist genau auch das in der Sendung, dass man beide Seiten beleuchtet.
Das dürfen wir gar nicht.
Das, ich soll ganz genau so ist es, das wird natürlich sofort
aber
unterbunden.
Ich habe was gegen, gegen diese politische Instrumentalisierung von Sachen. Ja? Hm. Wir sehen ja, es kommt ja, weil keine Evaluierung darauf besteht, kommt ja gar keine sachliche Diskussion zustande. Und der Kahner will das auch gar nicht. Der will es als Symbolpolitik haben und der will den Puppe den Seeler spielen.
Also notwendige Maßnahme versus Symbolpolitik. Die Kritik der Datenschützer und Datenschützerinnen bezieht sich ja nicht nur auf den Jetzt-Zustand, sondern auch auf das, was möglicherweise zu befürchten ist, wenn so eine Videoüberwachung ausgebaut wird. Und da gibt es zum Beispiel den Herrn Georg Markus Kainz, der sagt, wer weiß, wozu dieses Videomaterial in Zukunft verwendet wird.
Das große Problem ist, wie bei allen Sachen beim Datenschutz, wir reden ja heute von der heutigen Phase mit einer Willenserklärung des Innenministers, was er machen möchte. Wir wissen ja nicht, was er übermorgen machen möchte. Wir wissen nicht, wo die Technik übermorgen ist. Und gerade die Entwicklung der KI hat ja gezeigt, wie schnell und wie mächtig Computer plötzlich werden. Es entsteht Gesichtserkennung, ich erkenne die Leute. Ich kann genau verfolgen, wo er sich im öffentlichen Raum bewegt. Und ich kann Profile erstellen. Ich kann also schauen, wie Leute sich im öffentlichen Raum verhalten. Und daraus Rückschlüsse ziehen. Und wir haben schon die Erfahrung der letzten Jahre war, dass Kameras nie dafür verwendet werden, wofür sie ursprünglich montiert wurden, sondern sie werden dann für ganz andere Zwecke verwendet, wo einfach dann Leute sagen, ja, die Kamera ist ja da, warum sollen wir sie nicht für das oder das auch verwenden?
Die Kamera ist ja da, warum sie nicht auch für anderes verwenden, zum Beispiel auch mit KI-generierten Systemen da eben entsprechend auch ja das ganze System dann zu missbrauchen. Herr Nowak, was wiegt schwerer, das Recht auf Sicherheit vor Kriminellen oder das Recht auf Sicherheit zum Beispiel vor KI oder Regierungsstellen, die dann vielleicht
also,
irgendwo...
Ich würde sagen, das ist relativ klar, das Erste. Also das Recht auf Sicherheit wiegt sicher schwerer.
Ja, würden Sie das auch noch sagen, wenn zum Beispiel dann Herbert Kickl zum Beispiel irgendwann mal Kanzler ist und dann sagt, okay, jetzt geht es nicht nur um Kriminelle, sondern Kriminelle sind zum Beispiel auch oppositionelle Regierungsgegner, ja, Andersdenkende.
Bisher hat der Herr Kickl argumentiert, dass er gegen die Messenger-Überwachung ist, weil er das quasi alles befürchtet, das könnte der Deep State sein. Also theoretisch müsste ja der Herr Kickl dann beweisen, dass er quasi den libertären Staat einführt und darauf verzichtet. Jetzt haben wir dann Polizisten wie Bobbys nur mit dem Schlagstock bewaffnet.
Frau Ohrer, teilen Sie, oder, ja bitte.
Nein, ich finde es spannend, dass das die Neos eigentlich dagegen sind innerhalb der Koalition. Ich meine, ich glaube, der Trick ist, dass man es jetzt mit einem Erlass macht, also dass die Koalitionspartner dem nicht zustimmen müssen, aber die Neos sind alles andere als amused über diesen Vorstoß. Weiß nicht, ob das vorab abgesprochen war, wie sehr die eingebunden waren.
Ja, das ist ein gutes Stichwort, das Sie mir da gerade geben. Da gibt es nämlich nicht nur Kritik am Was, nämlich dass die Videoüberwachung ausgebaut wird, sondern eben auch am Wie das geschieht. Der Herr Thomas Lohninger von Epicenter Works, das ist eine Datenschutzorganisation, sagt dazu das Folgende. Und zwar sagt er, ein solches Vorgehen in der Sommerpause des Nationalrats ohne konkrete Begründung, ohne wissenschaftliche Evidenz, ohne vorherige Debatte und nur mittels eines einseitigen Erlasses des Innenministeriums ist beispiellos überschießend. Frau Ohrer, der Mann spricht Ihnen aus der Seele, kann man das sagen?
Naja, ich weiß nicht, ob das in meiner Seele gelagert ist, aber ich kann dem Argument was abgewinnen, ja.
Ja. Also ich bin auch dieser Meinung, ja. Das eine ist, braucht man Videoüberwachung, Kameraüberwachung, das andere ist das Vorgehen des Innenministers, ja. Also das finde ich auch problematisch.
Was sagen Sie dazu?
Jetzt muss ich, glaube ich, dagegen halten. Also jetzt,
Sie müssen
sagt,
gar nicht.
Sagt, aber Kollege Jung alt wird, aber man muss die Kirche im Dorf lassen. Also jetzt bei 100 Plätzen in Österreich dann gleich einen Koalitionsbruch und gleich den Verfassungsgerichtshof anzuberufen oder vielleicht den Herrn Bundespräsidenten in den Sommerferien zu stören. Also wie gesagt, also wir haben ja Waffenverbotszonen in Österreich, die nicht mit einer Zweidrittel im Nationalrat beschlossen wurden. Ich glaube, das ist einfach, sind einfach Reaktionen auf ein gestiegenes Unsicherheits- oder Sicherheitsproblem in unseren Städten.
Ja, ist das wirklich so gestiegen?
Natürlich.
Zahlenmäßig belegt.
Sicher, in diesen Gegenden auf jeden Fall. Das sind kumuliert bei diesen Brennpunkten, aber das ist also, dann gehen Sie mal am Abend dorthin.
Ja gut, das ist ein subjektives Sicherheitsgefühl,
nein, das ist jetzt versus Zahlen. Nein, das ist nicht subjektiv, sondern wenn jeden zweiten, wenn einmal pro Woche eine Messerstecherei stattfindet, kann man irgendwie zynisch argumentieren, das betrifft ja die Normalbürger nicht, aber es ist trotzdem eine Messerstecherei.
Es geht ja nicht nur um diese Plätze, es geht auch um andere Sinn, weil es in Graz gibt Überlegungen, das auszuweiten auf dem Volksgarten, wo die Drogenhändler unterwegs sind. Also da geht es jetzt nicht um Messerstechereien, sondern auch um andere. Es geht ja nicht nur um dieses eine Delikt, sondern es sind auch andere Delikte, die davon betroffen sind.
Ja, aber das kann doch nicht erst seit heute sein.
Nein, aber es ist, hat halt zugenommen die letzten Monate. Das schon.
Kommen wir zum nächsten Thema und halten fest, es gibt also beim Thema Videoüberwachung ganz offensichtlich mindestens zwei Seiten. Die einen, die sagen, es ist einfach notwendig, die Kriminalitätsrate muss in den Griff bekommen werden. Und die andere Seite, die sagt, naja, es ist mehr Symbolpolitik. Keiner positioniert sich als starker Mann und versucht also auch entsprechend Wählerinnen und Wähler anzusprechen der ÖVP. Das zweite Thema, das ich gerne mit Ihnen besprechen würde, lautet Europa zwischen Aufbruch und Absturz, muss man so ein bisschen sagen. Und das ist vor allem dann sichtbar, wenn man sich anschaut, was in der Ukraine gerade passiert, beziehungsweise um die Ukraine herum, muss man eigentlich sagen. Und da wird eines ganz deutlich, nicht nur bei diesem Thema, sondern auch bei vielen weiteren, die wir auch noch ansprechen werden. Europa hat eigentlich recht wenig bis gar nichts zu melden. Das heißt, da treffen sich jetzt am Freitag der Herr Trump und der Herr Putin in Alaska. Und der Vizepräsident der USA, der gibt ja jetzt schon ein bisschen einen Ausblick darauf, was da möglicherweise rauskommen könnte bei diesen Verhandlungen zwischen Russland und den USA.
Wenn man die derzeitige Lage zwischen Russland und der Ukraine betrachtet, werden wir versuchen, eine Verhandlungslösung zu finden, mit der sowohl die Ukraine als auch die Russen leben können, bei der sie in relativem Frieden leben können und bei der das Töten aufhört. Das wird niemanden wirklich glücklich machen. Sowohl die Russen als auch die Ukrainer werden am Ende wahrscheinlich unzufrieden damit sein. Aber ich glaube nicht, dass man sich ohne die Führung von Donald J. Trump tatsächlich an einen Tisch setzen und diese Verhandlungen führen kann.
Ja, also die Russen werden nicht zufrieden sein am Ende, die Ukraine werden nicht zufrieden sein. Gibt es irgendjemanden, der zufrieden sein wird am Ende, Frau Hohr?
Wer soll bei einem Krieg schon zufrieden sein, wenn es wirklich, und bei so einer verfallenen Situation überhaupt, ich meine die Leute, die, deren Leben gerettet wird durch einen Waffenstillstand vielleicht, aber sonst kann da niemand zufrieden sein.
Ich meine, ich gebe Ihnen vollkommen recht, also niemand will, glaube ich, diesen Krieg ad infinitum. Die Situation ist eine dramatische. Ich glaube, die Situation vor Ort ist ja viel schlimmer, als allgemein berichtet wird. Aber natürlich, die Optik ist eine verheerende, was wir da in Alaska erleben. Erinnert ein bisschen so an den Herrn Kahn und der Herr Trump, der meint, also, jetzt haue ich auf den Tisch, hol mir den Putin zu einem Vier-Augen-Gespräch und löse dann das Problem. Aber die Optik ist natürlich eine verheerende. Es wird wieder mal über die Köpfe der Europäer, über die Köpfe der Ukrainer, erinnert ein bisschen aus meiner Sicht an Jalta, wird versucht, da eine Lösung herbeizuführen. Wir sitzen nicht, die Europäer sitzen nicht einmal am Katzentisch. Das kann man beklagen,
bedauern. Jalta, die Konferenz vielleicht, um das dazu zu sagen, wo nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen das Schicksal Europas
aufgeteilt
wurde.
Wen hätte man Jalta einladen sollen? Die Nazis, die Deutschen, die Österreicher? Also ich finde.
Bleiben wir vielleicht in der Jetztzeit, bevor wir uns in der Vergangenheit verlieren?
Naja, Moment, die Osteuropäer. Ja. Ich meine, Moment einmal. Also, du musst ein bisschen aufpassen. Argumentation. Es ist die Osteuropäer. Also die Osteuropäer hatten, die Ungarn, die Polen, die
haben sich das aufgeteilt?
Hatten das Pech in Jalta, dass der stalinistischen, der kommunistischen Einflusssphäre zugeordnet zu werden, und da ist mehr oder weniger dann
der Stimmt Eisen schon, aber dass die Sieger halt quasi eher den Frieden dann sich das aufteilen als die Verlierer, das wollte ich damit nur andeuten, ist irgendwie relativ logisch. Aber also bitte, woher diese Überraschung, was sollen die Europäer dort? Die Europäer sind für überhaupt nichts gut dort. Das ist ein europäischer Krieg, den die Europäer nicht lösen können. Ohne die USA wäre der Krieg wahrscheinlich schon beendet und der Herr Putin hätte sein Kriegsziel vielleicht durchgesetzt. Aber es ist Amerika, das wieder einmal mehr an den Europäern hilft. Warum eigentlich? Wozu? Wieso sollen die das machen? Die Europäer müssen endlich lernen, das selbst zu organisieren. Hat übrigens auch der Herr Obama schon charmant, dass der Herr Trump gesagt, dass die Europäer es lernen müssen, sich selbst zu verteidigen, selbst solche Dinge zu lösen. Erinnere an den Balkankrieg. Es waren die Amerikaner, die mit dem wahrscheinlich überzogenen Bombardement Serbiens und Belgrads den Krieg dort beendet haben und nicht die Europäer. Die Europäer warten dann immer, was die Amerikaner machen und beklagen sich dann, dass sie nicht dabei sein dürfen. Ja, Sollen sie einfach übernehmen. Sie sollen einfach übernehmen, die Europäer. Ist kein Problem. Wenn die Amerikaner sich abziehen, die haben quasi China im Visier. Das ist ihr Konflikt, das ist ihr großes Thema. Und es ist auch nicht so, dass der Herr Trump keine Strategie hat, eine klare Strategie. Der will das Thema vom Tisch kriegen und der will die Truppen zurückerholen und die Waffen frei bekommen. Also die Truppen, aber er will in Wahrheit auch die Truppen aus Deutschland irgendwann einmal abziehen, weil er braucht das für China. Er braucht das im Pazifik. Aus seiner Sicht. Nein. Wenn es der Herr Putin am Anfang nicht will, was soll man machen? Was ist die Alternative, dass es weitergeht, der Krieg?
Der Herr Putin hat das Ziel,
dass der Krieg ad infinitum, da widerspreche ich, weitergeht. Der Herr Putin hat überhaupt kein Interesse an Frieden. Wieso sollte er?
Nein, nicht klar.
Was hat der Putin für ein Interesse, die Ukraine einnehmen?
Ja.
Sie
irgendwie
ganz klar.
Ja, für die Zukunft der Ukraine geht es auch, glaube ich, angemessen, dass die mit am Tisch sitzen.
Wenn er nicht will, was soll man machen? Also was ist die Alternative?
Ich bin mir nicht sicher. Also du glaubst wirklich, dass der Putin zum Trump gesagt hat, ich will den Zelensky nicht?
Und ganz sicher.
Bin mir nicht ganz so sicher. Ich glaube vielleicht, dass auch womöglich der Herr Trump dieser Ansicht ist.
Also, wissen wir natürlich grundsätzlich alle nicht, wir waren nicht dabei. Die Frage, die ich mir viel mehr stelle und die sich, glaube ich, auch viele Menschen stellen, ist, was kann Europa tun? Und Sie haben es gerade schon ein bisschen angesprochen.
Irgendwas machen. Irgendwas machen.
Was heißt das?
Ja. Bewaffnen, Truppen schicken, was weiß ich, genug Waffen schicken. Wenn die Europäer einspringen und alle Waffen schicken, die jetzt die Amerikaner schicken, sehe ich das Problem nicht. Da wird der Herr Trump bei den Gesprächen gar nicht mehr teilnehmen. Dann muss die Frau von der Leyen mit dem Herrn Putin reden.
Damit sind wir einmal mehr bei J.D. Vance, dem amerikanischen Vizepräsidenten, der auch ziemlich genau das, was Sie gerade gesagt haben, Herr Novak, auch angesprochen hat. Und zwar, dass eben die Europäer sich gefälligst selbst organisieren sollen und Waffen kaufen sollen. Wo? Natürlich bei den Amerikanern, hören wir da vielleicht mal rein.
Präsident und ich sind der Meinung, dass Amerika die Finanzierung dieses Krieges in der Ukraine beenden sollte. Wir wollen eine friedliche Lösung für diese Angelegenheit erreichen. Wir wollen das Töten beenden. Aber ich glaube, die Amerikaner haben es satt, weiterhin ihr Geld, ihre Steuergelder für diesen Konflikt auszugeben. Wenn die Europäer jedoch bereit sind, sich einzubringen und die Waffen von amerikanischen Herstellern zu kaufen, sind wir damit einverstanden. Aber wir werden das nicht mehr selbst finanzieren.
Die amerikanischen Steuerzahler haben es also satt, dass Geld an die Ukraine fließt. Jetzt muss man sagen, die europäischen Steuerzahler haben das auch eher satt, grosso modo. Frau, bitte.
Nicht böse sein.
Ja, bitte.
Aber der Herr Novak sagt, was sollen die Europäer dort dabei? Sie sagen, was hat Europa? Ich meine, das ist ein europäischer Krieg. Da kann man doch nicht sagen, ja, warten wir jetzt, bis irgendwer was macht. Und so wie das jetzt ausschaut, haben wir nicht überrissen, was der Herr Trump hier spielt, von seiner Warte aus sehr, sehr clever. Er nimmt nämlich das Geld der Europäer für seine Waffen. Für seine Waffen.
Also Geschäft, mit anderen Worten.
Ja?
Geschäftemacherei.
Ja. Und die Europäer sollen seine Waffen kaufen. Bin in einem völlig beim Rainer Novak, dass die sich endlich am Riemen reißen sollen. Nur haben wir dazu bitte nicht das Personal.
Was heißt das?
Zu meiner ganz großen Enttäuschung ist die Frau von der Leyen nicht diejenige, die irgendein europäisches Selbstbewusstsein oder irgendeine europäische Stärke ausstrahlt. Sie war zu oft, saß sie am Katzentisch oder ist auch in solchen Sachen sind ja Körpersprache und Ding unglaublich wichtig. Ja. Zu oft hat sie signalisiert, dass sie eigentlich ja abhängig ist von der Gunst dieser Herren. Das ist nicht das, was Europa braucht. Da hat er Novak recht.
Herr Jung, Sie teilen diese Meinung. Ist das so, dass da die Führung in Europa so schwach ist oder liegt das nicht auch daran, dass zum Beispiel Europa einfach zum Teil sehr uneins ist, wenn es um gemeinsame Maßnahmen geht?
Von der Leyen ist ein Problem, aber es ist nicht das alleinige Problem. Ich meine, ich weiß nicht, ob die europäischen Staaten wirklich bereit wären, ordentlich in die Rüstung zu investieren. Da müsste man gleich eine Neutralitätsdebatte auch hier führen, so nebenbei, aber das lassen wir jetzt.
Das Fass lassen wir vielleicht zu heute mal her, genau.
Zu unwichtig. Ja. Natürlich müssen wir, da gibt er vollkommen recht, natürlich müssen wir Europäer unser Schicksal selbst in die Hand nehmen, weil die Amerikaner, wir werden ja, glaube ich, auch dann über die Zölle reden, einer der Gründe, warum das mit den Zöllen nicht so funktioniert hat, weil natürlich noch immer die Amerikaner den westlichen Staaten Europas militärisch zur Seite stehen. Also wir sind militärisch, sitzen wir nach wie vor am Katzentisch.
Ja,
und es wird sich mittelfristig, langfristig müssen wir uns da wirklich was überlegen. Weil die Amerikaner werden sich werden von Europa abziehen, all along, und sich nur noch dem Pazifik und dem chinesischen Raum zuwenden. Also da ist höchste Eisenbahn angesagt.
Aber ich bin ja fasziniert, wie wir alle wissen, was sein wird und was die Amerikaner wollen und die Amerikaner denken. Das ist ja, gehört zum Job wahrscheinlich, kann aber ganz anders kommen. Nur so wie Sie beide tun, ja, dass die Ukraine die Amerikaner überhaupt nichts mehr angeht, das stimmt ja so nicht. Das stimmt ja absolut so nicht. Weil wenn die Amerikaner die Ukraine den Herrn Putin zum Fraß vorwerfen, müssen sie wissen, also sie müssen es nicht, aber sie sollten es wissen, aber bei der Führung weiß ich das nicht, dass das nicht das Letzte sein wird. Und was machen sie dann? Also so, dass sie sagen, na, die Amerikaner können die Ukraine beiseite lassen.
Also wenn zum selben Zeitpunkt sich China und Russland quasi committen, und die sind ja zurzeit committed, schauen wir mal, wie lange das gut geht, aber jetzt sind sie das. Wenn sich die quasi committen, am selben Tag oder zur selben, weiß ich nicht, Woche, Monat, wie auch immer, gleichzeitig an die Tür im Baltikum anzuklopfen und die Chinesen nach Taiwan zu gehen. Na, wo werden sich die Amerikaner hinkonzentrieren? Natürlich nach Taiwan. Und ob da im Baltikum irgendein kleiner Pipifax-Staat aus amerikanischer Sicht dann ein Problem kriegt, die werden den NATO-Bündnisfall in dem Fall nicht auslösen. Ich sage nur, wir sind hier in einer wirklich schwierigen Situation. Und das ich habe nicht das Gefühl, dass das die Leute gerade haben oder auch die Regierungen. Und bei von der Leyen stimme ich Ihnen absolut zu. Und man kann ja Angela Merkel für Flüchtlingskrisen und für Nichtinvestitionen an Infrastruktur in Deutschland und Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik, die irgendwie nach links ging, wirklich kritisieren. Aber natürlich weltpolitisch hat die natürlich ein ganz anderes Gewicht gehabt. Ja, es hat einen Grund, warum der Herr Putin und der Herr Trump sehr ungern mit der Frau Merkel gesprochen haben, weil die hätte den Katzentisch nie eingenommen. So gesagt, na gut, dann gehe ich halt nicht hin. Aber die haben wahrscheinlich einfach wesentlich mehr Respekt vor Angela Merkel gehabt und wahrscheinlich auch mehr Abscheu als gegenüber von der Leyen.
Ich meine, es ist ja bitte auch dann die Frage, ich meine, weil jetzt alle über dieses Anchorage-Treffen oder Alaska-Treffen, was kommt da raus? Kommt da was raus? Ich meine, ich erinnere nur daran, der Herr Trump, der eins gemeint hat, innerhalb von 48 Stunden den Krieg dort zu beenden. Jetzt glaubt er, wenn er den Putin einlädt und irgendwie dort...
er sagt schon, es sind nur Sondierungsgespräche. Also er sagt jetzt schon, es wird dort kein
Friedensvertrag. Also NATO offizielle Aussage heute war ganz klar, die Ukraine muss sich darauf einstellen, Gebiete abzugeben im Osten. Das war heute eine klare Aussage von Seiten der NATO. Also das ist nicht der irre Vance und der irre Trump, sondern es ist die NATO, übrigens ein ehemaliger Premierminister aus Europa, aus quasi unserer Mitte. Mhm. Der hat das heute gesagt. Ja, gut. Ukraine wird darauf verzichten müssen. Das heißt, es ist eigentlich eh schon festgelegt, dass es einen Frozen Conflict gibt, irgendwann einmal, idealerweise für die Menschen dort, und die unter Osten geht an Russland. Es ist offensichtlich mehr oder weniger beschlossene Sache.
Ja, aber der Herr Rutte, muss man auch dazu sagen, ist schon einer der größten Schlemmer dem Trump gegenüber. Wirklich.
Aber er ist trotzdem bei der NATO, nicht irgendwer. Ich mein.
Sie sagen, gibt man Russland ein kleines Land, dann nimmt es am Ende möglicherweise den ganzen Kontinent, der Selenskyj da
aufhört. Ich verweise nur auf den Fürst Schwarzenberg, ja, der diese Gegend wirklich gut kennt. Und eine seiner letzten großen Reden, oder das war...
Na, Münchner Sicherheitskonferenz.
Zuerst ist die Krim, dann ist die Ukraine, dann ist vielleicht Georgien und zum Schluss sind die baltischen Staaten. Und dann schaue ich mir an, dass die Ausweitung des Russen oder der Erfüllung des Plans von Herrn Putin, die Sowjetunion wieder herzustellen, dass das die USA nichts
angeht. Ich glaube dennoch, dass es vor allem die Europäer was angeht und die tun
natürlich
nichts.
Natürlich.
Dann noch einmal die Frage, auch die alles Entscheidende, auch an Sie vielleicht. Was kann Europa tun?
Sich ermannen.
Also die Frau von der Leyen austauscht mit einem
Mann. Nein, es wird reichen, wenn der Herr Merz mal in die Gänge kommt, ja? Und nicht wegen einer Bundesrichterin rumstreitet, sondern quasi da mal Kante zeigt. Hat er ja angekündigt, dass er das tun wird. Mhm. Aber offenbar haben die Deutschen eine derartige Scheu davor, irgendeine Verantwortung zu übernehmen. Die Deutschen sind die von der Friedensdividende am besten gelebt haben. Vorher haben sie quasi den Kontinent mit Hilfe Österreichs oder mit Hilfe der Österreicher in Schutt und Asche gelegt und noch mehr und Menschen zu Millionen ermordet. Und dann haben sie quasi die Friedensdividende gesagt, jetzt können wir nie wieder sie jetzt politisch Verantwortung übernehmen, weil wir haben uns einmal so benommen und dann ab sofort mit einer kleinen Bundeswehr Geld sparen. Ich meine, das muss man, ist eigentlich eine historische Chuzpe.
Aber auch in Österreich.
Natürlich, besonders in Österreich.
Ja. Ich hätte ganz gerne noch mit Ihnen die Themen Gaza-Konflikt und Wirtschaft besprochen. Ich fühle sich knapp nicht aus. Fakt ist, wir halten fest, es gibt auch zu diesem Thema natürlich mindestens zwei Seiten. Die einen, die sagen, es ist brandgefährlich und man muss auf jeden Fall schauen, dass es möglichst schnell zu einer Lösung kommt. Und diese Lösung sollte bestenfalls nicht so aussehen, dass Europa am Ende russisch wird, kann man das so sagen, in überzogener Form. Und ja, auf der anderen Seite natürlich schon auch viele, die sagen, naja, irgendwas wird man hergehen müssen und eben die Ukraine, das ist eh schon Fakt, dass da zumindest ein Fünftel Stand jetzt der Ukraine dann wohl russisch sein wird oder bleibt, wie auch immer man das nennen möchte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben noch einige andere Themen natürlich vorbereitet. Was wir jetzt auch nicht besprochen haben, sind die Zölle, die Wirtschaftspolitik, wo Europa ja auch massiv gerade am Gängelband der Amerikaner hängt. Van der Leyen sich auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert hat, um das mal sehr vorsichtig zu formulieren, bei den Verhandlungen, was die Zölle betrifft. Und die Wirtschaft, das ist auch das Thema, das wir gleich nach der Werbung besprechen. Die Lebensmittelpreise, die, und das ist auch eine weitere Konsequenz der wirtschaftlichen Schwäche auch in Europa und vor allem in Österreich, die sind nach wie vor enorm hoch. Das heißt, die Dinge des täglichen Bedarfs, Brot, Butter, Milch etc., die sind für viele in Österreich ja fast unleistbar mittlerweile. Was auch daran liegt, dass die österreichische Wirtschaft nach wie vor nicht in die Gänge kommt. Da gibt es jetzt aktuelle Zahlen vom WIFO dazu. Und diese Wirtschaftszahlen und was das eben auch bedeutet für die Lebensmittelpreise, für Ihr Geldbörsel in Österreich, das besprechen wir gleich. Willkommen zurück zu Beide Seiten Live, bei Beide Seiten Live, hier mit Rainer Nowak nach wie vor bei mir im Studio, mit Anneliese Rohrer und mit Michael Jungwirt. Schön, dass Sie nach wie vor hier bei mir sind, nach dieser sehr leidenschaftlichen ersten Diskussionsrunde. Nicht minder leidenschaftlich könnte es jetzt möglicherweise werden. Es geht nämlich um die Lebensmittelpreise in Österreich und da sind sehr viele sehr leidenschaftlich dabei, diese Lebensmittelpreise auf gut Deutsch nicht zu backen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Das WIFO veröffentlichte heute aktuelle Zahlen, die Arbeitslosigkeit steigt. Die österreichische Wirtschaft, die kommt nicht wirklich vom Fleck, und dementsprechend merken das ganz viele auch im Geldbörsel, wenn es eben um den Einkauf im Supermarkt geht. Schauen wir uns da vielleicht mal aktuelle Zahlen an. Seit letztem Jahr haben sich zum Beispiel die Preise in dem Fall für Kaffee verdoppelt fast, das muss man mal auf der Zunge zergehen lassen, plus 96% für Bohnenkaffee stehen da zu Buche, plus 54%, immer noch enorm viel für Orangensaft, plus 37% für Tafeläpfel und so weiter und so fort. Und das sind bitte nur die Billiglebensmittel, also da reden wir noch nicht von Lebensmitteln, die sich vielleicht ja Menschen auch kaufen, bei denen es eher ein bisschen wurscht ist, sondern das sind die Lebensmittel, die wirklich viele brauchen für den täglichen Bedarf. So, und jetzt kommt das WIFO und sagt, es ist nicht wirklich besser geworden. Im Gegenteil, wir ja steigen so ein bisschen am Platz, kommen nicht weiter. Herr Jungwirt, was tun?
Gute Frage. Also ich glaube, Österreich zählt in der Zwischenzeit fast zu den teuersten Ländern Europas. Ich weiß von vielen Kärntner Kollegen, wenn sie einkaufen gehen, fahren sie nach Italien. Also wenn du in Italien um 100 Euro einkaufen gehst, hast du einen vollen Wagen. Das gilt auch für Frankreich, das gilt auch für Deutschland. In Österreich ist der Wagen, glaube ich, zu einem Drittel voll. Also die Preise sind wirklich jenseits von gut und böse, würde ich nicht sagen, aber sie sind schon sehr hoch. Man muss auch sagen, dass, weil das WIFO jetzt hier sagt, wir haben da ein Problem. Das Problem haben wir ja schon seit Längerem. Und das hat ja schon vor 2-3 Jahren die Debatte gegeben, was tun. Und da kann ich mich gut erinnern, dass nicht nur die Politik, sondern auch die WIFO und IHS und wie die alle Kaiser gesagt haben, bitte nicht eingreifen. Keine direkten Preiseingriffe, sondern das machen wir über tolle Gutscheine. Also jetzt muss ich natürlich dann auch das WIFO fragen und andere, interessant zu wissen, welche Vorschläge sie hätten. Die Politik war damals, glaube ich, grundsätzlich Preiseingriffe will man nicht, will die Politik nicht. Aber die großen Wirtschaftsforscher haben die Politik da bestärkt.
Also muss ich kurz eingreifen, das stimmt so nicht. Tut mir leid. Nein, das stimmt einfach nicht. Nein, das stimmt nicht. Wir haben damals diskutiert die Senkung der Mehrwertsteuer. Und dagegen sind die Wirtschaftsforscher aufgetreten, weil sie gesagt haben, übrigens entgegen meiner Meinung, aber ist ja wurscht, weil sie argumentiert haben, das sozusagen würde alle quasi mit der Gießkanne treffen und das sei sozusagen sozial nicht treffsicher und damit führe es zu nichts, außer dann würden die Lebensmittelkonzerne das quasi einbehalten, man könne das nicht kontrollieren, etc., etc., etc. Jetzt können wir uns diese Mehrwertsteuersenkung oder quasi Abschaffung auf Lebensmittel ohnehin nicht mehr leisten, hat auch der Herr Finanzminister Matterbauer schon festgehalten und festgestellt. Ich würde nur gern kurz die Grafik ein bisschen einordnen. Also Kaffee, Schokolade, muss man ein bisschen ausnehmen, das können wir nicht der Rewe-Gruppe und nicht der Spar und nicht den österreichischen Lohnkosten umhängen. Da ist schon auch der Weltmarkt dafür verantwortlich, dass diese Preise so explodiert sind. Wo es aber schon ist, ist allgemein der Lebensmittelpreis im Vergleich zu anderen Ländern viel zu hoch, immer schon gewesen. Da argumentiert jetzt die eine Seite und sagt, da gibt's quasi sowas wie ein unabgesprochenes Lombard-Kartell, dass quasi die Preise immer auf demselben Level bleiben, nämlich sowohl unten als auch die weiter oben und komischerweise nie wirklich aggressiv gegeneinander gearbeitet wird. Warum? Weil kein neuer Anbieter in den Markt kommt, weil der Markt so klein ist. Der Lebensmittelhandel argumentiert, nein, das stimmt überhaupt nicht. Österreich ist so wahnsinnig teuer. Wir haben so viel Filialen pro Kopf oder so viel Fläche, Verkaufsfläche wie in keinem anderen Land und deswegen kostet es halt mehr und deswegen muss man diese Kosten weitergeben. Vermutlich wird alles ein bisschen stimmen und alles ein bisschen nicht stimmen. Tatsache ist, da gibt's ein Problem. Ob man deswegen in die Preise eingreifen kann, das bringt was, glaube ich einfach nicht. Und dann gibt's dann wieder andere Methoden, wie der Handel reagieren wird. Tatsache ist, wir haben ein Teuerungsproblem in dem Land und das ist zum Teil über höhere Löhne, bei den Lebensmitteln nicht so stark und dann bei anderen Themen. Also sprich Inflation, wenn sie mal da ist, kriegst du auf jeden Fall extrem schlecht wieder weg, weil die Inflation immer neue Inflation auslöst. Und vor diesem Teufelskreis stehen wir gerade oder sind gerade mittendrinnen und das würde nur gehen, wenn es einmal ein klares Signal gibt, also eine Nulllohnrunde für alle. Ich weiß, es ist furchtbar und unsäglich. Einfach Lohnrunden für alle, von mir sozial weit unten nicht, aber mal alle ab einer bestimmten Höhe, würde die Inflation automatisch senken. Wenn du die Inflation automatisch senkst, können die Lebensmittelpreise nicht so stark erhöht werden.
Ändert aber natürlich nichts mehr Österreich-Zuschlag, von dem du hier geredet hast. Ne? Ja. Da gibt es ja auch schon Überlegungen, ob das europarechtlich, also wenn man mit Europarechtlern redet, ob dieses vermeintliche oder sogenannte Österreich-Zuschlag überhaupt europarechtlich haltbar ist, wettbewerbsrechtlich haltbar.
Frau Rohrer, was muss die österreichische Politik tun? Was kann die österreichische Politik tun, damit die Menschen sich den täglichen Lebensmittelbedarf wieder leisten können?
Sie kann schon etliches tun, aber dieser Österreich-Zuschlag, ich spreche eigentlich seit Jahren davon, von einem Idiotenzuschlag, weil auch der Konsument könnte etwas tun. Es ist einfach ein Faktum, und der Herr Badelt hat das, glaube ich, so im Vorbeigehen auch gesagt, die Österreicher zahlen halt. Ne? Weil die Österreicher halt zahlen, erhöhen die Preise, weil die Österreicher zahlen weiter. Im Gegensatz zum Rainer Novak bin ich der Meinung, Sie müssten sehr wohl mit der Mehrwertsteuer was tun. Warum tun Sie es nicht? Nicht nur, weil der Herr Matterbauer die Steuer braucht, ja, sondern weil die Verbände profitieren. Und das heißt, je höher die Lebensmittelpreise, desto höher die Mehrwertsteuer, desto mehr geht Geld auch nicht nur in die Steuerkasse, sondern in die Verbände. Das heißt, vom System her hat kein Mensch ein Interesse, dass die Lebensmittelpreise sinken.
Die Menschen haben sehr wohl. Ich bin übrigens für eine Mehrwertsteuersenkung. Was? Ich bin dafür. Ich war immer für eine Mehrwertsteuersenkung und habe das Argument mit der Treffsicherheit halte ich für einen Vollholler, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Reichen dann Butter und Semmel einbunkern.
Hm. Ich würde gerne wissen von Ihnen noch voraus, weil Sie finden einen spannenden Punkt. Sie sagen, die Österreicher zahlen es halt. Ja, aber es ist die Alternative. Aber irgendwas, man muss ja was essen und trinken jeden Tag. Man
kann ja, nicht so hungern. Was meinen Sie? Gewisse Sachen. Ja, wenn diese drei großen Player, mehr gibt's, ne, schon keinen Wettbewerb zulassen, dann kann ich die Sachen, die extrem teuer worden sind und die ich nicht brauche, wie Butter, Mehl und Milch, die kann ich boykottieren.
Warum hat es in anderen Ländern gegeben, das stimmt.
Ja. Warum nicht?
Hat es gegeben.
Das heißt, die Zivilgesellschaft jammert wieder herum, dass nichts getan wird, aber was sie selber tun kann, auf das vergisst.
Es gibt übrigens eine Besonderheit in Österreich, die gibt es in dieser Form, in dieser Ausprägung auch nur in Österreich. Wir zahlen quasi auch höhere Preise, damit der Handel dann zwischendurch diese großen Rabattaktionen machen kann, weil wir das Rabattland sind. Das heißt, das ganze Land, wie die kleinen Kinder, ja, braucht offenbar irgendwelche Markerln, irgendwelche Apps, irgendwelche Spielsachen, damit man dann irgendwie sammeln kann und dann werden einmal die Lebensmittel bei einem Einkauf billiger. Man sammelt Punkte, man sammelt irgendwas. Das ist was sehr Österreichisches. Das gibt es in dieser harten oder großen Form in anderen Ländern gar nicht.
Ich frage mich trotzdem, wie so ein Boykott ausschauen soll. Weil noch einmal, es gibt ja Menschen, die, also ja, Sie sagen die Lebensmittel, das täglich Bedarf, so, wie hat es so ausgeschaut in anderen Ländern? Gibt es da Beispiele dafür?
Gibt es, ja. Es gab es in anderen Ländern, ich glaube nicht, dass das funktionieren wird on the long run. Es gab es in bestimmten Ländern, gab es sozusagen kurzfristig für 2-3 Wochen wurde ausgerufen, geht's weniger einkaufen, geht's mehr in die Beißel oder weiß Gott was. Und das hat man dann schon gesehen in den Statistiken. Aber es ist jetzt nicht keine effiziente Maßnahme gewesen, dass wirklich jemand ernsthaft für längere Zeit die Preise gesenkt hat. Was schon da war, es wurde so oft, so lautstark in der Öffentlichkeit diskutiert, die Awareness, dass natürlich dann irgendwann einmal die ersten Lebensmittelkonzerne angefangen haben, okay, ich senke jetzt, ja, um quasi in der Situation der Gute zu sein.
Jetzt geht es aber nicht um Menschen, die sozusagen sich die Frage stellen, gehe ich in den Supermarkt oder ins Beisel, sondern es geht um Menschen, die sich die Frage stellen, esse ich heute was zu Abend oder nicht? Das muss man auch an der Stelle vielleicht sagen. Armutsgefährdung natürlich auch ein Thema, auch in Österreich ganz besonders natürlich. Die Frage da schon auch, inwieweit ist da nicht auch die Politik gefordert? Zu sagen,
natürlich, die Politik soll endlich, ich bin gleich fertig, die Politik soll endlich von dieser Benja-Formel abrücken.
Absolut.
Aber das, ich weiß nicht, warum Sie dazu zu feig sind. Herr Novak hat völlig recht. Eine Nulllohnrunde für also ab einem gewissen Ding. Nicht, dass die Leute in Armut treiben. Aber seit, ich meine, man muss doch kapieren, dass die Situation jetzt andere ist als in den 70er Jahren, wo diese Formel.
Es liegen Milliarden auf den Sparbüchern in den Banken. Es liegen dort Milliarden und wir haben den neuen Begriff des sogenannten Angstsparens. Der Herr Doktor und der Herr Jung, sie kommen aus einer Generation und das hat man als Kindern erzählt, wir müssen alle sparen und hat uns irgendwie schlechte Farbstifte in die Hand gedrückt am Weltspartag, damit wir die Sumsi füllen. Ja? Also, wäre ja völlig absurd und jetzt sagen, horten die Leute Geld, anstatt sozusagen es in die Wirtschaft zu pumpen und das wäre dann auch das Thema mit der Wirtschaftsaufschwung und mit der Arbeitslosigkeit dadurch natürlich gelöst, wenn jetzt plötzlich alle Leute Vertrauen hätten und sagen, na, das wird schon wieder mit der Wirtschaft, also geben wir das Geld aus.
Ja, aber nochmal, da geht es nicht nur um Sparefrost, sondern da geht es um ja alle. Eben auch um Menschen, die aber das Geld nicht...
Aber nein, diese ganzen Gehaltssteigerungen sind nicht dazu da gewesen, quasi Armutsbekämpfung durchzuführen, das vielleicht auch zum Teil, aber vor allem sind die auf dem bei den Banken auf den Sparbüchern. Die Leute geben kein Geld aus, weil jeder das Gefühl hat, es könnte noch schlimmer werden.
Herr Jungwirth, ist das auch ein bisschen ein Versagen der Marktwirtschaft? Weil normalerweise sagt man, der Markt reguliert sich selber, der das billigere Angebot macht, der bekommt also doch da bessere Kundschaft.
Haben wir sicher Probleme, obwohl natürlich die österreichische Wettbewerbsbehörde sicher das mehrfach schon angesehen hat. Ich kenne es da nicht, die Details, das hat immer geheißen, tendenziell sei das eh alles in Ordnung und es gibt da keinen Unlauter, es sei kein Oligopol und dergleichen. Also laut Wettbewerbsbehörde sei das eh mehr oder weniger alles okay. Da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher.
Na gut, aber Absprache wird es nicht geben, aber wenn die Konzerne sehen, dass die Butter vis-à-vis so und so viel kostet und bleibst auf dem Preis, ist es ja nichts Verbotenes. Das ist ja der Witz. Die sozusagen, sowas funktioniert ja nur dann bei der Kartellbehörde, wenn die sich treffen, telefonieren, E-Mailen oder wenn es irgendwelche hintenrum Absprachen geben. Und ich glaube, so blöd sind die nicht, weil mit dieser Behörde ist prinzipiell nicht gut Kirschen essen. Also das ist jetzt irgendwie das Carboni-Hof dort. Ja,
man möge nicht unterschätzen, was in Österreich mit Textnachrichten etc. Ja, alles möglich war.
Und dieses vielleicht kommen die irgendwann einmal auf. Ja. Also so blöd sind die nicht. Ne?
Aber dass in Freilassing etwas billiger ist als in Salzburg, ist nicht logisch. Nicht? Also, und da gibt es natürlich also schon wettbewerbsrechtliche Probleme. Aber ich glaube, da stimme ich zu. Natürlich diese Lohnabschlüsse, wir werden das sehen, in Kürze sehen. Im September geht es hier wieder los. Das ist natürlich schon ein eklatanter Kostentreiber. Und wie auch schon gesagt wurde, die ganze Mehrwertsteuerdebatte, es war interessant, dass der Herr Matterbauer gesagt hat, wir müssen irgendwas tun. Aber das Erste, was man sicher nicht machen soll, ist, dass man an der Mehrwertsteuer
ändert. Aber das verstehe ich, weil er kein Geld mehr hat. Der ist blank. Wir sind blank. Es ist nicht einmal für sowas mehr Geld da. Entschuldigung, für den Handwerkerbonus, da geben wir jetzt noch ein paar Millionen aus.
Weil eben das Geld eben nicht dafür vorhanden ist. Also das ist.
Was kann Österreich tun, was muss Österreich und die Regierung damit auch tun, damit wieder Geld vorhanden ist? Wie die Wirtschaft wieder ankurbeln?
Also das wäre vielleicht schlauer gewesen, da gewisse steuerliche Maßnahmen zu setzen, die Investitionen in der Wirtschaft massiv befördern. Also da musst du einfach quasi mit Steuern Gutes in Zukunft arbeiten und sagen, okay, wenn jetzt da 3-4 Jahre was weitergeht und wieder investiert wird, gibt's unglaubliche Gutes, also sprich Steuersenkungen ab sofort oder in Zukunft, wie es ja zum Teil schon passiert ist und auch schon war. Aber offenbar sind wir so klein, dass wir nicht einmal mehr diesen drohenden Ausfall von Steuern in der Zukunft aushalten. Ja. Also das sagt ja eh schon alles, aber dass natürlich da wenig Stimuli sind. Und ehrlicherweise, wenn der Wirtschaftsminister herumläuft und sagt, wie großartig, dass wir unter 35 Euro keinen Kassabon mehr brauchen, na das wird die Industrie nicht retten.
Frau Stock, haben Sie die Idee?
Zum Beispiel, man könnte die Erhöhung bei den Beamten rückgängig machen. um die Inflation ein bisschen zu senken.
Ja, da haben wir dann eher Proteste.
Das ist auch ein Wahnsinn gewesen.
Ja, aber wann war in Österreich der letzte Protest, abgesehen von Covid, wegen seiner sozialpolitischen Maßnahmen das letzte Mal in den 90er Jahren? Da war noch der Jörg Haider durchs Berntal geritten. Ja. Seither gab es keinen einzig gescheiten Streik mehr. Könnte ein Hinweis darauf sein, dass es in den Reformen an dem Land einfach seit Jahrzehnten nichts passiert ist?
Wir haben keine Protestkultur.
Ja. Stimmen Sie dem zu? Ja, ist das so? Das heißt, die Österreicher lassen sich das alles gefallen, sind einfach auch zu brav.
Zu widersprechen,
nein, ist in Ordnung, aber ich frage, sind Sie also alle einer Meinung? Aber das heißt, die Österreicher sind einfach auch zu brav, lassen sich alles gefallen, ja, zahlen alles, ja, gehen nicht auf die Straße, protestieren nicht, selbst
und
schuld.
Gehen hinaus und sudern, um Gusenbauer zu und in die Wahlkabine, um die FPÖ zu wählen. Das ist ein Schauspiel, das wir seit Jahren, 20 Jahren, beobachten.
Herr Jungwirth, wie kurbeln wir die österreichische Wirtschaft wieder an?
Na, ich glaube, wir haben natürlich ein riesiges Budgetproblem. Und ich meine, das haben wir schon 100 Mal, das debattieren wir schon seit 30 Jahren. Dass da viel zu machen ist und dass man Pensionen, ganzen Strukturen, Gesundheitsbereich und dergleichen, dass da einfach sehr viel zu tun ist. Weil halt wahnsinnig viel Geld auch gebunden wird für solche strukturellen Maßnahmen, die man dann vielleicht Investitionsmaßnahmen oder steuersenkende Maßnahmen für die Industrie oder für die Wirtschaft einsetzen könnte. Ne?
Was eine gute Nachricht ist, in 10 Jahren werden wir das Problem eh nicht haben, weil da hat die KI nicht nur unsere Jobs übernommen, den Moderator braucht man noch, aber auf jeden Fall wird die österreichische Beamtenschaft und die österreichische Verwaltung dank der KI in der Form zu einem Großteil einfach verschwinden.
Du, was heißt, wenn man ein bedingungsloses Grundeinkommen dann? Für die Leute, die
darüber werden wir dann diskutieren müssen. Vielleicht haben wir auch kein Geld mehr, das bedingungslose Grundeinkommen. Ne?
Okay.
Ja, aber sozusagen, wenn wir die Beamten wegrationalisieren, ist das Problem immer noch nicht gelöst, das budgetäre Problem.
Ich würde gerne noch einen Begriff, ich kann mich einfach nicht zurückhalten, diesen Begriff jetzt noch hier in diese Runde zu werfen. Und zwar ist das selbstverständlich, Sie können es sich vielleicht denken, die Reichensteuer, Vermögensteuern. Wäre das nicht möglicherweise ein Ausweg aus der Krise?
Also ich halte es für, nur mehr Steuern halte ich für keinen Ausweg. In dem Land hat es noch nie massive Steuersenkungen, nein, 2-3 Mal schon, aber neue Steuern einzuführen wird uns als Standard noch schlechter dastehen lassen, wird einfach verheerend.
Sie teilen diese Meinung?
Mich wundert ja nur, dass es Leute gibt wie den Haselsteiner, glaube ich, ne? Der sagt, er würde gern mehr besteuert werden oder andere.
Wir können gern spenden für den österreichischen Staat.
Ja, man kann ja ruhig darüber diskutieren, aber das Problem ist, dass nicht im Gegenzug dann irgendwo in
ganz genau
Bereichen was abgesenkt
wird. Das wäre natürlich der Idealzustand, dass man quasi, wenn man arbeitet, nicht mehr oder de facto kaum mehr besteuert und dann von mir das Vermögenswert ändert. Da habe ich überhaupt kein Problem damit, nur das passiert ja nie. So in Österreich ist ja immer nur ein Add-on. Also sagen, wenn man die Diskussion führen wir Vermögenssteuer ab, aber kein Mensch wird deswegen die Lohnsteuer massiv senken.
Ja, aber das heißt, sowas aus der Wirtschaftskrise rauszukommen und man sagt, einmal macht man
nein, weil, schau mal an. Hat es noch nie gegeben.
Woran liegt das?
Weil du nicht auf so massive Steuereinkommen verzichten kannst.
Naja, aber
du musst den ganzen Karneval mit Sozialsystem und Bundesländer ja weiter aufrechterhalten. Ja. Dafür brauchst du Einnahmen. Und die kommen natürlich aus dem, was die Österreicher immer machen, brav zur Arbeit geben und ihre Lohnsteuer zahlen.
Also ich würde schwer protestieren gegen den Vergleich Karneval, Sozialstaat und Bundesland.
Hab ich gewusst.
Ich glaube, man muss aber differenzieren, ja. Aber es gibt schon einen Karneval bei uns.
Ich würde gerne abschließen, indem ich sage, es gibt hier zwei Seiten, was die wirtschaftliche Zukunft Österreichs betrifft. Aber wenn ich Ihnen so zuhöre, dann glaube ich...
Reden wir gar nicht über die Seen?
Können wir gerne machen, doch, da kommen wir gleich noch dazu. Ich wollte nur noch sagen, also offensichtlich, was die Wirtschaft betrifft, finden wir uns damit ab. Na, gibt es offensichtlich die eine Seite, und zwar, es ist eh alles schon im... Punkte, und es wird wohl keinen allzu rosigen Ausweg geben aus der wirtschaftlichen Situation in Österreich. Habe ich das richtig zusammengefasst? Na bitte. Korrigieren Sie mich. Kurz, sehr, sehr gerne. Und zwar.
Ich noch nicht geredet haben. Ja. Naja, nur man hat es gesagt, es liegt so viel Geld auf den Sparbüchern, dass in Österreich kein Investitionsklima ist und kein Risikobewusstsein auch im engen Rahmen. Dann kommen wir wieder zur Schule und zur Wirtschaftserziehung.
Ganz genau.
Oder das ist nicht eine Sache von ein paar Jahren, das wäre eine Sache von...
Steht übrigens zumindest die Finanzbildung an den Schulen steht zumindest im Regierungsübereinkommen, mal schauen, dass der Wiederkehr hinkriegt. Aber nur ein Beispiel Dänemark, wo das Pensionssystem de facto gerettet und gelöst ist, einfach weil die Leute alle selber quasi die Betriebe und die in zweite und dritte Säule ausbauen. Die geht natürlich in die großen Fonds rein und die investieren wiederum in Dänemark in Firmen, weil sie das Geld anlegen müssen. Gibt's bei uns nicht. Ja.
Eben, ich meine, das sind Sachen, da könnte die Regierung schon
viel tun. Ne? Ah ja. Schließt sich übrigens der Kreis auch mit der Zollpolitik, die wir vorher kurz angeschnitten haben, schon, weil der Spielraum sich möglicherweise auch ein bisschen einschränkt, wenn der Europa in den kommenden Jahren massiv draufzahlt und die USA uns da vielleicht ein bisschen was vom Kuchen wegschnappen.
Finde ich, also ich glaube nicht, dass das so ein großes Problem wie jetzt da überall dargestellt. Die Schweizer trifft sowas viel härter, da merkt man, dass Neutralität und Alleinsein auch kein Schutz ist, sondern die springen wirklich über die Klinge, während Europa es vielleicht nicht ideal verhandelt hat, aber zumindest besser, einfach aufgrund der schieren Größe. Und muss es nochmal sagen, es waren die Europäer, die amerikanische Produkte besteuert haben, amerikanische Autos besteuert haben, die wir vielleicht eh nicht brauchen. Und die Amerikaner, die vorher eigentlich zum einem großen Teil geringere Steuern hatten. Waren auch nicht die Zeitungsvollen, was wir für Schweine sind und was wir für böse Menschen sind. Und die armen Amerikaner, die amerikanische Wirtschaft, daher Trump dreht es jetzt halt relativ brutal um. Werden wir uns wehren müssen.
Ausgleichende Ungerechtigkeit.
Genau.
Sozusagen. Na gut. Dann kommen wir zum letzten Thema und da geht es um Österreich Seen. Wie wir wissen, ist Österreich ja ein Land, wo es sehr viele sehr schöne Seen gibt. Das einzige Problem, öffentliche Badeseen, die sind in Österreich Mangelware. Allein am Wörthersee in Kärnten sind 82% des Ufers in Privatbesitz oder zumindest an Private verpachtet. Das Landwirtschaftsministerium will das jetzt ändern. Und zwar hat das Landwirtschaftsministerium vor, am Wörthersee und am Weißensee neue Seezugänge zu schaffen, beziehungsweise hat das bereits getan. Nächstes Jahr soll dann ein neuer Seezugang am Attersee dazukommen. Das Grundstück haben die österreichischen Bundesforste heuer erworben. ÖVP-Landwirtschaftsminister Totschnig will so für alle Menschen, die Erholung am See suchen, einen freien Zugang schaffen. Und deshalb sind in Zukunft noch weitere öffentliche Seezugänge geplant. Bis jetzt haben die Bundesforste insgesamt 24.000 Quadratmeter Uferfläche gekauft. Das klingt im ersten Moment viel, 24.000 Quadratmeter Uferfläche. Wenn man das runterrechnet, sind es allerdings gerade mal 3,5 Fußballfelder. Also es ist überschaubar. Viel ist es nicht, wenn Sie mir dazu stimmen, Herr Jung.
Ich habe gerade über die budgetären Probleme geredet. Also ich bin ja gespannt, also wie viel Meter er sich da am Wörthersee kaufen kann. Also da müsste er relativ viel Geld in die Hand nehmen, auch am Ossiacher See und an anderen Kärntner Seen, weil das Große sind oder praktisch alles in, oder das meiste in privater Hand ist. Also ich glaube, das ist auch eine PR-Aktion. Also ich halte davon überhaupt nichts. Vielleicht bei irgendwelchen Gletscherseen, da kann er den ganzen Uferbereich abkaufen, aber...
Es gibt keinen Gletscher mehr.
Ja, das ist nicht mehr lang zumindest.
Die restliche des... Ja. Wo es zusammenfließt. Also bin ich gespannt. Ja.
Das ist ein schwieriges Thema, weil wie das in Italien und anderen Ländern geregelt ist, dass quasi Wassergrenze plus 2 Meter oder 3 Meter, keine Ahnung, schlag mich tot, quasi enteignet wird und allen gehört und dann kann ich mich quasi vor die Flickvilla legen und dort mein Handtuch ausbreiten und mich mit Kokosöl einschmieren. Kann man schon machen, wenn man das lustig findet. Jetzt übernehme ich Ihre Rolle kurz und denke, sag ich, man ist natürlich auch trotzdem eine Diskussion von und mit Privilegierten, für Privilegierte. Wenn ich in so einer schönen See in der Nähe wohne, glaube ich, kann ich mir meistens das Freibad Sie kennen es aus, das größte Freibad, glaube ich, von allen österreichischen Seen, Strandbad Klagenfurt gehen und das ist jetzt nicht so schlecht dort. Ich war jetzt gerade am Sommer im Traunsee, da gibt es wunderbare Strandbäder, zahlt man da ein bisschen Eintritt, aber mein Gott, ich halte nur fest, das größere Problem, wenn es schon um Schwimmen lernen und Badespaß geht in diesem Land, wir werden in den nächsten Jahren sehen, dass ganz viele Bäder, Hallenbäder wie Freibäder zusperren müssen, weil sich die Gemeinden das aufgrund ihrer Situation nicht mehr leisten werden können. Das heißt, ich frage mich, es wird eine wirklich spannende Frage, wo in Zukunft die Kinder schwimmen lernen. Es ist, am Land wird das ein Riesenthema.
Es ist schon ein Problem, es ist schon ein Riesenthema. Auch in der Steiermark oder Kärnten haben wir vor kurzem eine Geschichte gehabt. das war in den 60er, 70er Jahren, 80er Jahren, hat jede Gemeinde gesagt, wir brauchen ein großes Freizeitzentrum, wir brauchen ein Hallenbad, also ein Freibad und vielleicht noch ein Hallenbad und so. Und jetzt kann man sich das nicht mehr leisten. Also das ist ein Problem, aber ich meine, ich erinnere jetzt nur an das Jahr 1981 in Frankreich. Es ist natürlich eine andere Situation mit dem Meer. Dort hat es noch den privaten Zugang gegeben und daher Mitterrand, seines Zeichens überzeugter Sozialist, hat dann gesagt, Schluss mit Lustig, es gibt keinen privaten Meeresstrand und hat es durchgesetzt und es hat dann einen großen Protest gegeben, wenn wir schon bei Butterprotesten waren und anderen Protesten, dass die Leute in Österreich nicht auf die Straße gehen. Es war die Madame, die Brigitte Bardot, die vehementes dagegen protestiert hat, weil sie ihren Meereszugang hergeben musste. Also das war eine heiße Debatte in Frankreich, aber es ist natürlich eine andere Situation, Meer und Seen kann man jetzt nicht unmittelbar miteinander vergleichen.
Also auf der einen Seite haben wir also die Gemeinden, die sich oft, also demnächst oder in Zukunft dann die Freibäder, die Strandbäder nicht mehr leisten können und das Betreiben der Strandbäder. Wir haben auf der anderen Seite eine wirtschaftlich schwierige Lage. Frau Rohrer, lassen Sie mich eine sehr provokante Frage stellen. Dann verkaufen wir doch die österreichischen Seezugänge an Private und kriegen ein bisschen Kohle in die Staatskasse.
Ich kann das nicht bestätigen. Ich komme nicht so viel herum wie die beiden Herren.
Ja, der Wörter, Sie kennen sie gut.
Ja, ja, aber den Mondsee und was weiß ich, was für ein See, Traunsee. Das wäre ein lösbares Problem.
Ich glaube auch.
Interessiert mich eigentlich.
In Wien wäre das spannend. Was sozusagen enteignen wir die alle an der alten Donau? Da gibt's dann
in Wien gibt es vergleichsweise
andere Adelige, die dort so.
In Wien gibt es vergleichsweise sehr viel freien Zugang. Das sind, ich glaube, insgesamt über 30 Kilometer oder sogar noch viel mehr. Donauinsel ist alles sehr frei zugänglich.
Da ist nichts privat.
Da wird nichts.
Aber an der alten Donau gibt es nichts. Das ist alles frei zugänglich.
Ja. Das Recht auf eigenen Badesee, glaube ich, sollte man in die Verfassung schreiben. Ja.
Gibt es übrigens auch die Überlegung, dass man das in die Verfassung schreibt. Es gibt auch diverse Landesverfassungen, wo das vorhanden ist.
Genau,
das Oberösterreich, Kärnten.
Aber ein gutes Beispiel, warum man das alles nicht mehr braucht, der Landesverfassung eigentlich. Ja.
Aber ich glaube, das ist rein Aktionismus, der Herr Doschnick, was wir da sehr anmoderiert haben.
Ja.
Da wird sich nichts ändern.
Ist der neue König des Sommerlochs.
Genau,
okay. Norbert Totschnig, der König des Sommerlochs. Vielleicht die letzte Frage noch, aber hätte man diesen Ausverkauf früher stoppen müssen? Sie sagen, na wurscht, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, das ist schon alles verkauft. Was wollen Sie noch?
Nein, es ist nicht alles verkauft. Es ist durchaus noch so, dass es sehr viele Seen gibt, wo der Zugang noch öffentlich ist.
Bei den Seen sehe ich das Problem ja auch, aber vor allem sehe ich es ja, also was da gerade passiert in Kitzbühel und anderen Gemeinden in Österreich, ist ja eigentlich ein relativ harter, quasi, was ist, Bürokratie-Kulturkampf, dass nämlich manche Gemeinden jetzt wirklich auf hart stellen und anfangen zu überprüfen, ob da reichere Herrschaften aus Deutschland und München und anderswo quasi ihren Hauptwohnsitz oder ihren Nebenwohnsitz in Kitzbühel und anderen Orten haben und von der Mülltonne alles kontrollieren. Und da gibt es ja mittlerweile dann dort auch schon Menschen, die werden beschäftigt, um quasi in diesen Häusern hin und wieder zu übernachten, um sozusagen zu simulieren, als wäre der Hausherr, die Hausherrin, die Hausfrau da. Und das passiert gerade und das trifft natürlich dann in Zukunft auch diese Seen. Also dieses Thema Hauptwohnsitz, Nebenwohnsitz wird uns noch viel, viel Zeit kosten und uns sehr beschäftigen.
Mhm. Wem gehört der öffentliche Raum in Österreich? Ist es in Ordnung, wenn da auch Private sich dementsprechend ein bisschen was vom See krallen?
Ja, wenn es bisher legal war.
Das ist historisch bedingt. Also ich meine, natürlich kann man jetzt einen Schnitt machen, aber ich finde das Thema, also ich glaube, da haben wir andere Sorgen.
Unbestritten, es gibt einiges, was man diskutieren kann, aber wir haben uns gedacht, das ist ein nettes Thema auch. Und das ist durchaus was, was sehr viele Menschen interessiert, weil so im See baden gehen und baden gehen können, ist ja was Schönes, wenn man da nicht Eintritt zahlen
muss. Ich warte nur darauf, bis irgendwie vielleicht ein Politiker oder Sozialdemokrat, die dann quasi in Zukunft einen eigenen Fonds errichten wird, in den wir alle einzahlen müssen, quasi damit ein Schwimmlernfonds, damit alle Bäder weiterhin offen bleiben.
Aber trauen sich ja nicht, ne? Also, ich meine, war ja ein lustiger Vorschlag, aber Peter Kaiser, ich habe mir das ja oft gedacht, es hat ja immer wieder diese Bäderdebatte gegeben in Kärnten und wie zurückhaltend er sich da verhalten hat, war schon interessant, also aus sozialdemokratischer Sicht. Aber ich glaube, das Thema ist gegessen. Das ist müßig.
Es freut mich sehr, dass Sie den Herrn Peter Kaiser erwähnen an dieser Stelle, weil zu dem werden wir gleich noch kommen, ganz am Ende dieser Sendung. Und das ist jetzt. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen dreien für diese sehr leidenschaftliche Diskussion, die trotzdem sehr fair und, wie ich finde, auch zivilisiert vonstatten gegangen ist. Vielen Dank, Rainer Nowak von der Presse. Vielen Dank an Sie, Frau Rohrer, fürs Kommen und natürlich auch an Sie, Herr Michael Jungwirt von der Kleinen Zeitung, dass Sie hier mit mir diskutiert haben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich hoffe sehr, dass Sie sich Ihre eigene Meinung bilden können aufgrund der nur mindestens zwei Seiten, die wir da heute beleuchtet haben, im Rahmen dieser Sendung. Bleiben Sie auf jeden Fall dran. Hier geht es jetzt nämlich weiter natürlich auf Puls 24 mit wild umstritten, wenn mich nicht alles täuscht, viel wichtiger aber noch. Und das ist etwas, was ich Ihnen wirklich nur ans Herz legen kann und möchte. Wir haben eine nagelneue Reportagereihe für Sie. Da kommt jetzt Peter Kaiser übrigens ins Spiel. Und zwar heißt diese Reportagereihe Ärmel hoch, Politik bei der Arbeit. Und da stellen sich Politikerinnen und Politiker abseits des gewohnten Umfelds und klassischer Medientermine den realen Herausforderungen der Wirtschaft in ihrer jeweiligen Region. Ja, und morgen ist da eben der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser an der Reihe. Der wird da bei einer Baustelle der Gebau Glabonjat GmbH die Ärmel hochkrempeln. Zu sehen ist das Ganze morgen um 20.10 Uhr. Meine liebe Kollegin Bianca Ambros wird durch diese Sendung führen. Ärmel hoch, Politik bei der Arbeit morgen um 20.10 Uhr hier auf Puls 24. In diesem Sinne, Ihnen noch einen angenehmen und schönen Abend. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen.